Esperanto-Welle. Am 1.6.2006 ist Werner Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer, immer am ersten Donnerstag im Monat und in der dritten Woche, meist mittwochs, senden wir für Sie die Esperanto-Welle auf NB Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Sendung Esperanto-Welle. Wir, das sind Werner und Werner vom Esperanto-Verein Neubrandenburg, die heute hier im Studio sind. Unser René kann leider nicht mehr mitmachen zurzeit. Und Werner, ich bitte dich mal um den Themenüberblick, was wir heute so vorhaben.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das traditionelle Thema oder die Themen traditioneller Art. Wir werden sprechen über den Esperanto-Verein Neubrandenburg, über den Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, über den Deutschen Esperanto-Bund, über den Esperanto-Weltbund. Wir werden ein bisschen Kursus machen und es wird eine Enthüllung stattfinden über eine Sensation.
Ja, und zwischen den einzelnen Beiträgen oder so nach 8 bis 10 Minuten gibt es dann immer eine Zwischenmusik, damit wir und Sie sich vom Erzählen erholen können und vom Zuhören. Ja, zu unserem ersten Thema. Werner, was macht unser Verein, der Esperanto-Verein Neubrandenburg denn so? Was hat er gemacht? Was hat er noch vor?
Der Verein ist ja nicht nur bei seinen Veranstaltungen wirksam, sondern auch in anderer Weise. Zum Beispiel wurden wir eingeladen vom Stadtpräsidenten von Neubrandenburg. Das ist Herr Günther Rüß von der CDU. Wir hatten das angeregt und er hat uns dann eingeladen. Und da haben wir in einem sehr offenen und freundschaftlichen, netten Gespräch ausgetauscht oder ihn in Kenntnis gesetzt, was eigentlich der Esperanto-Verein Neubrandenburg alles so angestellt hat und anstellen wird. Und wir haben ihn informiert über alle Aktivitäten, die wir so im Groben machen und insbesondere über die Veranstaltung am 24.06., die im Sandkloch stattfinden wird. Und das hat er sich also alles geduldig angehört, denn wir haben natürlich gerne erzählt, wenn man über sich selber reden darf, das ist ja nicht unbedingt so ganz selbstverständlich. Und er hat uns fast eine Stunde dort empfangen und hat auch Hilfe zugesagt.
Aha. Wir hatten ja schon gute Erfahrungen mit der Vorgängerin Frau Brunzendorf. Das scheint jetzt auch so zu sein, dass er doch ein offenes Ohr für die Neubrandenburger Bürger hat, auch für die Vereine. Ja,
ja, das ist für uns sehr angenehm, denn wir hatten ja mit der Frau Brunzendorf von der PDS eine sehr herzliche Zusammenarbeit, kann man nur lobend immer wieder erwähnen. Aber es scheint sich jetzt so fortzusetzen mit Herrn Rüß. Er ist übrigens auch, er kennt Französisch sehr gut und hat auch so seine Probleme mit unserem, nicht gegen das Englisch, sondern mit dem Vermischen zwischen Deutsch und Englisch, meistens in der verkehrten Weise. Aber das ist nicht das Problem gewesen. Unser Anliegen war, ihn in Kenntnis zu setzen, was wir alles so machen.
Ja.
Das ist also ein Thema. Ein anderes Thema, das hat nicht unbedingt mit unserem Verein zu tun, aber wir haben es informiert darüber. Und zwar der Papst Benedikt XVI. Einige von uns wissen ja, das ist der neue Papst aus Deutschland, der jetzt für alle Katholiken der Welt und für alle Christen der Welt zuständig ist. Und der hat, es wurde lange gerätselt, denn der polnische Papst konnte von Hause aus Esperanto sprechen, fließend. Das hängt mit seiner Geschichte, mit seiner Vergangenheit zusammen, weil er Pole ist und in Polen Esperanto sehr populär war. Und er konnte also Esperanto von Hause aus und hat auch immer in den vielen Jahren, die er Chef der Katholiken war, in Esperanto den Segen erteilt und auch hier und da mal ein paar Worte Esperanto gesprochen. Und da hat man überlegt, wird das der neue Papst machen, der Deutsche? Und richtig, das Erlösende kam jetzt zu Ostern. Ostern ist ja jetzt 50 Tage zurück fast. Er hat also in Esperanto gesegnet und in Esperanto auch gesprochen und Grüße übermittelt. In einem sehr guten Esperanto, er ist ja ein Polyglott. Und das war ihnen also nicht sehr schwer, sicherlich das Esperanto, was ja sehr verwandt ist mit Latein und Italienisch, denn auch in einer sehr exakten Weise darzubieten.
Ja, das war nicht unbedingt zu erwarten, ne?
Nein, das war nicht zu erwarten, denn man erzählt ja immer mehr und mehr, da wird natürlich viel Italienisch gesprochen im Vatikan und die Katholiken möchten natürlich, dass alle Völker, die katholischen Menschen in diesen Völkern, doch in ihren eigenen Sprachen sprechen. Aber das Englische hat natürlich auch seinen Niederschlag gefunden im Vatikan. Und nun stehen wir schon wieder mit dem Englischen. Das ist nicht unser Problem, denn Esperanto ist Esperanto. Und wir machen die Dinge, die wir meinen, dass sie richtig sind. Ja, das nächste ist, wir hatten ein Treffen unseres Vereins in Prenzlau. Die Hörer wissen ja, mitunter haben wir darüber schon gesprochen. Die wissen ja, dass wir den Esperanto-Verein ist ja ein Verein der Regionen, Und wir haben einfach den alten Bezirk Neubrandenburg als Esperanto-Verein das Territorium angesehen und haben also auch die preußischen Städte wie Templin und Prenzlau noch bei uns drin. Und der Prenzlauer Esperanto-Club hat uns also eingeladen. Wir waren dort im Mai. Und waren dort im Jugendgästehaus. Das ist also ein ganz neues Gebäude mit hochinteressanten Aufgaben für Kinder und Jugendliche.
Und für Erwachsene.
Und für Erwachsene dort. Ja. Und da wir nun da das erste Mal waren, hat uns der Chef des Hauses durch alle seine Räume geführt. Die sind in einer sehr soliden und netten und freundlichen Art ausgestaltet und ausgestattet. Jedenfalls hat er uns dann alles erklärt und was da stattfindet und welche Tätigkeiten die Jugend und die Kinder und die Erwachsenen dort machen können. Und ja, das war also der Einstieg. Dann haben wir während dieses Treffens, wir waren in einem der Räume, haben über das Treffen am 24. Juni in Neubrandenburg gesprochen. Dann haben wir mal eine Recherche gemacht, wer fährt wohin in diesem Jahr, zu welchen Kongressen und so weiter. Haben also das festgestellt. Dann haben wir ein Mitglied verloren aus Prenzlau. Jana Zetier hat ja Theologie studiert, war dann in verschiedenen Ländern auch tätig und ist jetzt in Schottland gelandet auf einer heiligen Insel. Da ist ein ökumenischer, ein Treffen, finde, also ein ständiges wie TSC oder so in der Schweiz, ist eben dort, dass dort in Schottland eine Insel, die nur den Gläubigen gehört. Dort ist sie tätig und hat dorthin geheiratet, hat sich verliebt in einen Schotten. Und da haben wir also die Bilder gesehen und die Berichte gehört von den anderen Esperanto-Freunden und Verwandten, die sie dann da während der Hochzeit besucht hat. Und die Schotten sind natürlich so geizig, man kann sich das gar nicht vorstellen. Sie kriegen zum Beispiel kein Land gekauft, um sich ein Häuschen oder irgendwie was zu bauen, weil ein Schotte verkauft kein Land. Und die Insel ist knapp und da gibt es eben nichts. Niet und Schloss. Naja, aber das nur so am Rande. Dann haben wir gesprochen, wollen wir ein kleines Gartenfest machen in diesem Jahr. Denn wir haben ja polnische Gäste für einige Tage. Und vermutlich werden wir mit denen an einem Freitag, also den 23.06., ein kleines Gartenfest machen. Ja, das war also die Geschichte in Prenzlau. Dann haben wir noch einen sehr schwer kranken Esperanto-Freund besucht. Den Achim Zetier, der uns alle, also alle, die nicht da waren, herzlich grüßen lässt, denn er ist in einem sehr schlimmen gesundheitlichen Zustand. Ja, das ist so, was das Esperanto-Leben in Neubrandenburg derzeit betrifft, in unserem Verein. Natürlich machen wir unsere Radiosendungen. Wir haben ja drei profilierte verschiedene Sendungen. Die heutige beschäftigt sich in ihrer Tradition, wenn ich so sagen darf, mit dem Esperanto-Leben vor Ort, im Land, in der ganzen Republik und in Europa und in der Welt und informieren über alles das, was wir denken, skizzenhaft, was uns vielleicht interessiert und die Hörer interessiert.
Ja, wir sind soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, mit der ersten Zwischenmusik zu unserer und Ihrer Erholung von unserem langen Bericht. Und zwar ist das der Titel Supra Potenza della Legge, also unter der Macht des Gesetzes, heißt das wohl, nicht?
Ja. Ja.
E non t'hanno sulla Bayou.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es geht weiter in unserem Bericht über den Esperanto-Verein Neubrandenburg. Andere Aktivitäten und was ist jetzt dran, Werner?
Wir haben eine Botschaft bekommen aus Stettin. Stettin ist ja unsere nächste Stadt hier in Polen, eine große Stadt nebenbei gesagt. Und die Esperanto-Freunde haben sich dort beteiligt an einem Platanenfest. Platane sind ja Bäume, sehr hübsche Bäume. Und das ist also ein Fest in Stettin. Das, wie soll ich sagen, es fand das fünfte Mal statt unter den Platanen und da stellen sich alle Vereine der Stadt vor. Und natürlich auch die Esperanto, der Esperanto-Verein von Stettin und sie haben dort einen Stand gemacht, sie haben Bücher, Zeitschriften und Informationsmaterialien vorgeführt und auch verteilt und wurden auch sehr beachtet, obwohl ja in Polen so ein ähnliches schlechtes Wetter war wie bei uns jetzt am Wochenende. Aber es wurde sehr gut angenommen und die Teilnehmer dieses Festes, die sind dann dort flaniert und haben sich dieses und jenes und eben auch den Esperanto-Stand angeguckt und haben sehr viel Material entgegengenommen. Es wurde auch sehr, sehr liebevoll angenommen und sie werden mit den Interessenten, die sich da gemeldet haben, einen Kursus durchführen. Ja, das mal so von unseren Stettiner Freunden. Die Lydia Bogusch ist die gewählte Vorsitzende und wir haben Bild und Text hier bekommen. Und wir denken, dass das sich mal gehört, hier auch in unserer Sendung unterzubringen.
Ja, hast du vom Esperanto-Verein Neubrandenburg noch mehr?
Nein, nicht.
Ich habe noch eine Information, die wir auch schon mal gegeben haben, die auch eine für uns eigentlich, natürlich mit der neuen Technik, eigentlich eine kleine Sensation ist. Wir sind zu erreichen unter www.esperanto-nb.de und über diese Seite kommen Sie zu vielen anderen Bereichen des Esperanto, unter anderem auch an unsere Sendungen, zwar nicht in der besten Qualität, aber sie sind doch zu verstehen, denn unser Freund René speichert nämlich immer unsere Esperanto-Sendungen im einer internationalen Speicher, in einem internationalen Speicher, nämlich Radio Archivo. Und wenn Sie schön suchen auf unserer Netzseite, dann finden Sie auch diesen Weg. Man kann aber auch direkt radioarchivo.org aufrufen.
Kann man auch. Und der René speichert ja nicht nur unsere hiesigen Radiosendungen, sondern in dem Radio Arquivo sind alle Radiosender der Welt, die Esperanto senden, untergebracht und werden auch abgelegt, sodass man sie zu jeder beliebigen Zeit und an jedem beliebigen Ort der Welt wieder runterladen kann. Das ist also ganz toll. Also
wenn Sie die Seite wirklich öffnen von Radio Arquivo, werden Sie staunen, wie viele Sender dort aufgelistet sind.
Ja, da staunen wir selber, dass Sie also auf allen 5 Kontinenten gibt es Radiostationen, die nur in Esperanto oder so wie wir in deutscher Sprache oder in der jeweiligen Nationalsprache senden.
Ja. Aber über unsere Seite kommen Sie über verschiedene Links, wie man das nennt, also Verweise und andere Verbindungen, auf diverse andere Esperanto-Seiten in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt. Das ist nicht problematisch.
Ja, man, auch Kleinigkeiten, zum Beispiel unser, wir haben ja ein Vereinsinformationsblatt, das nennt sich der Grüne Bote oder La Verda Informila. Und das ist also elektronisch, aber auch in Papierform, und das ist auch abgelegt. Und wir haben Bücher abgelegt, Wörterbücher, Lehrbücher, auch Tondokumente, alles auf unseren Seiten unter www.esperanto-nb.de.
Und für diejenigen Interessenten unter Ihnen, die keinen Internetzugang haben, die können sich auch direkt telefonisch an uns in Neubrandenburg wenden. Unsere Telefonnummern unter den Namen Pfennig Werner und Levin Werner finden Sie im Neubrandenburger Telefonbuch.
Ja, und man kann auch über Internet suchen, Telefonnummern. Da geben Sie nur rein Esperanto. Und das System sucht dann so lange und findet dann eine Anschrift, also eine Telefonnummer. Das geht also auch.
Ja, also die Möglichkeiten gibt es diverse. Und die Mundpropaganda ist eine davon. Und machen wir schon wieder mit der Musik weiter oder mit dem nächsten Thema?
Naja, das ist ein etwas größeres Thema. Vielleicht einige Takte Musik.
Ja.
Jetzt was hat die Regie so auf der Pfanne?
Jetzt ist dran La Virbovo kai la Luna, ach, der Stier und die Sonne.
La Luna si nestis combata e la speculori.
Entschuldigung, das haben Sie natürlich gemerkt. Luna ist doch nicht die Sonne. Wir kennen doch die Frau Luna, das ist der Mond.
Oh, Virbovo si nestis vatanta e milda notto somera. Quiam veris la blanca mateno. La luna, hai qualcuno da tutta l'orto e lo vedi, la odora fa parello, hai la fruno, ti entra tu ma slanca, ma rosmori sei, rosmarreno de montaro, armante di ver, la stella
Liebe Hörerinnen und Hörer, weiter in unserem Text Esperanto-Welle beziehungsweise in unserem Programm. Wir haben nicht nur einen Esperanto-Verein Neubrandenburg, sondern wir haben auch einen Landesverband, den wir mit LAMA abkürzen. Und Werner sagt uns mal, was der als nächstes vorhat.
Der Landesverband lädt ein zum Samstag, den 24. Juni. Ab 9.30 Uhr gibt es dort in der Gaststätte am Sandkrug Frühstück. Ab 10 Uhr beginnt das offizielle Programm. Und da laden wir alle Interessenten herzlich ein, sich da mal einzufinden. Und zwar ist das ein Treffen der besonderen Art. Wir haben da ein Experiment vor, sozusagen. Und der wichtigste Gast, den wir dort begrüßen werden, das ist die Frau Silvia Brettschneider. Sie ist Parlamentspräsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern von der SPD. Und sie wird auch Grußwort ein Grußwort halten und uns begrüßen. Das wird uns alles übersetzt. Wir werden dort andere Gäste haben, einige Freunde aus Polen. Es haben sich Gäste angesagt aus Köslin und aus Stettin, die wir sehr herzlich schon jetzt begrüßen und hoffen, dass sie gut ankommen. Wir werden uns auch sehr um sie kümmern. Zumindest die Kösliner werden 3 Tage bleiben, weil ja so eine Reise nicht nur hin und zurück an einem Tag zu absolvieren ist. Dann wird ein anderer wichtiger Gast da sein, Herr Dr. Blanke aus Berlin. Herr Dr. Blanke ist Sprachwissenschaftler, hat auch an der Uni Humboldt gelehrt, und zwar Interlinguistik, das Fach Interlinguistik und Esperantologie, also die wissenschaftliche Seite des Esperanto und der Interlinguistik. Ja, und wir werden etwas Außergewöhnliches machen. Die werden also alle kurze Vorträge halten. Eventuell auch bei Ralf Kuse aus Schwerin wird ein Multimedia-Beitrag leisten, aber sehr, sehr kurz alles. Und wir werden erstmalig so eine Art Wanderung machen oder Pilgerreise oder wie auch immer. Jedenfalls wollen wir mal probieren, wie das ist, wenn man zu den Städten, die wir für wichtig halten für Esperanto, die mit unserer Stadt Neubrandenburg und mit Esperanto irgendwann und irgendwie Berührung hatten, dass wir diese mal wirklich aufsuchen und erschließen durch Abwandern sozusagen. Und das sind dann die Stellen, die wir ausgewählt haben. Das ist die...
Ja, vielleicht kann ich die mal nacheinander mal vorlesen.
Ja, umso besser.
Ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Also unsere Stationen auf diesem Esperanto-Pfand sind als erstes die Kirche St. Johannes. Die ist deshalb mit einbezogen worden, weil es hier zu unserem deutschen Kongress in Neubrandenburg, zu Pfingsten 2004 in Neubrandenburg, den ersten ökumenischen Gottesdienst in Esperanto gab. Wir gehen von dort weiter zum Haus der Kultur und Bildung. Dort ist vor 35 Jahren sozusagen der Bezirksverband des Esperanto Neubrandenburg gebildet worden. Damals hieß es Bezirksarbeitskreis. Sozusagen der Beginn der organisierten Geschichte des Esperanto hier nach 1970. Als nächste Station haben wir dann den NB-Radio-Treff 88,0, in dem wir jetzt gerade sind. Dort haben wir 96 begonnen, uns vorzubereiten auf Sendungen im Rahmen der Sendung Arbeits- und Lebenswelt. Und nach Sammlung von Erfahrungen haben wir dann zunächst eine Sendung und jetzt zwei Sendungen gestaltet, selbstständig neben der Sendung Arbeits- und Lebenswelt. Der Esperanto-Pfad führt weiter zum Haus des Kulturbundes an der Linde, ich muss dir sagen, zum ehemaligen Haus. Das war einmal die Heimat vieler Vereine zu DDR-Zeiten, weil unter der Schirmherrschaft des Kulturbundes damals dort viele Vereine Möglichkeiten für ihr Organisationsleben fanden. Das ist also heute am Friedrich-Engels-Ring, früher an der Linde. Das Hotel am Ring ist das nächste Ziel auf dem Esperanto-Pfad. Dort fand nämlich 2004 der 81. Deutsche Esperanto-Kongress in Neubrandenburg statt. Und das war für uns ein sehr großer Erfolg, da wir als relativ kleiner Verein diesen großen Kongress, doch für uns groß, organisiert haben und erfolgreich durchführen konnten. Die vorletzte Station ist dann das ehemalige Kriegsgefangenenlager in Fünf Eichen, das damals zu Zeiten der Nazis Oflag II hieß. Dort hat mal ein polnischer Offizier als Gefangener unter anderen international gefangenen Offizieren eine erste Esperanto-Gruppe in dieser Art und Weise gegründet, sozusagen eine illegale. Und dieser Herr Paul Plawski hat auch später mal Neubrandenburg besucht, ist an seine alte Gefangenenstelle zurückgekehrt. Und das letzte Ziel unseres Esperanto-Pfades ist dann der Europapark an der Fernverkehrsstraße in Richtung Osten, in der Höhe der Oststadt. Dort können ja verschiedene, zum Beispiel Braut- oder Eheleute, einen Baum pflanzen, aber auch andere, zum Beispiel ausländische Gäste, Bäume pflanzen. Dort haben wir zum 81. Deutschen Esperanto-Kongress auch eine Esperanto-Eiche gepflanzt, die dort auch gehegt und gepflegt wird und die auch immer noch steht. Und wir hoffen, dass es noch einige hundert Jahre überleben wird, wenn auch die Umwelt das vielleicht manchmal gar nicht zulässt.
Ja, wir wollen hoffen, dass das 1000 Jahre werden, ja. So wie die Iwernacke-Eichen bei Staffenhagen. Ja, Werner und liebe Hörerinnen und Hörer, das sind also die Stationen unseres Esperanto-Pfades. Wir werden das also sozusagen erst eröffnen. Und dann werden wir dann öfter mal machen, nicht jedes Mal und nicht jedes Jahr, das wird ja dann langweilig. Aber es ist hochinteressant, mal das auszuprobieren, denn wir wissen, dass andere das auch machen. Und außerdem ist das Pilgern, das Wandern von Ort zu die also wichtig sind, eine uralte menschliche Tradition, die dann auch von den Christen vor 2000 Jahren übernommen wurde. Und warum soll man nicht in Neubrandenburg auch sowas auf Esperanto haben? Und das, denke ich, wird ein sehr schönes Erlebnis. Übrigens werden wir das mit der Chuchu-Bahn abfahren, die uns dann auch langsam durch die Stadt fährt und wo wir dann neben diesen genannten Stationen auch noch andere schöne Teile der Stadt zu sehen bekommen.
Ja, das war wohl unser zweites Thema. Das haben wir damit abgeschlossen. Und ich kann die nächste Musik ankündigen, eine Zwischenmusik. Und zwar nehme ich mal En la Iyoko. Das kann sein, dass es ein internationaler Jugendkongress ist. Genau weiß ich es nicht. Nächstes Thema heute ist etwas über den Deutschen Esperanto-Bund und wir bringen dann mal einige Informationen und Berichte aus unserer Verbandszeitung und andere.
Und andere Sachen. Ja, hier ist also die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto. Und das erste Thema zum Unterthema, das erste Unterthema zum Thema Deutscher Esperanto-Bund ist der morgen beginnende Deutsche Esperanto-Kongress. Das ist ein besonderer Kongress, weil er findet statt aus dem Anlass 100 Jahre Deutscher Esperanto-Bund. Vor 100 Jahren wurde er zu Pfingsten in Braunschweig begründet. Und interessanterweise war das ein Esperanto-Bund für alle deutschen Länder, also deutschsprachigen Länder. Dazu gehörte, also die wichtigsten Länder, war also die Schweiz, Österreich und Deutschland zu den damaligen Grenzen. Also gehören, und alle wurden eingeladen, alle Esperanto-Freunde, die heute in diesen Regionen wohnen und eigene Staaten gegründet haben oder aber durch Grenzverschiebungen jetzt andere Staaten sind. Und das betrifft also Russland, Ukraine, Polen, Slowakei, Tschechei, Ungarn, Rumänien, Italien, da ist ja Südtirol abhanden gekommen, mal von Deutschland. Ja, Frankreich mit Elsass-Lothringen, Belgien, das ist ja auch ein Teil deutschsprachig. Also das sind also die Länder und Dänemark rundherum, die vor 100 Jahren mal zu den damaligen Ländern gehörten, Österreich, Ungarn, Deutschland, Schweiz, eigentlich auch Liechtenstein und Luxemburg und so weiter. Aber wir wollen das jetzt nicht zu großmännisch hier bringen, sondern die Esperanto-Freunde sehen das ganz nüchtern und ganz einfach. Damals war es so, und da darf man nicht rumzögern und rumeiern, sondern es war so. Inzwischen haben wir einige Kriege verloren und von Deutschland ist nicht mehr viel übrig geblieben, also von dem deutschsprachigen Gebiet. So, und das ist also der Kongress, der morgen beginnt, zu Pfingsten. Und da haben sich natürlich auch andere Länder angemeldet, wie Spanien, wie Irland, wie England, wie andere, ja, die anderen habe ich schon aufgeführt. Und das Hauptthema ist natürlich 100 Jahre Deutscher Esperanto-Bund als Organisation. Da wird über die Geschichte des Deutschen Esperanto-Bundes wird ein Hauptthema diskutiert. Dann wird da sein der Vorsitzende des Esperanto-Weltbundes. Und er spricht dann auch zum Thema die Hoffnung, die Zähigkeit und die Geduld der Esperanto-Bewegung, um das hier in der modernen Welt, das Esperanto, durchzuhalten. Das war also Professor Cossetti aus Italien, Chef des Esperanto-Weltbundes. Dr. Werner Bormann aus Hamburg wird über Esperanto von 1906 und 1972 erzählen, wo also Esperanto und Braunschweig was zu tun haben. Dr. Blanke aus Berlin wird einen speziellen Teil oder eine spezielle Betrachtung 100 Jahre organisierte deutsche Esperanto-Bewegung bringen. Unser Freund aus Prag bringt etwas über den ökonomischen Tourismus und ökologischen Tourismus. Eine Ungarin wird sprechen über Klerigado, über Bildung und über das Modellprojekt der Partnerstädte. Andere Ausländer werden über das Sprachenproblem und der EU etwas sagen und am Beispiel des jugoslawischen Problems. Eine Berlinerin wird sprechen über die Menschen der anderen Welt und Esperanto, welche Beziehungen haben wir zueinander. Ein anderer Ausländer wird sprechen über Werbung, Information nach modernen Prinzipien für Esperanto. Ein Schweizer, Herr Künzli, spricht über die Enzyklopädie der Plansprachen. Das ist also ein Buch und was dazu als Hintergrundinformation wichtig ist. Es werden viele Fachtreffen stattfinden in Braunschweig. Zum Beispiel die Katholiken, die Protestanten, die Lehrer, die Mathematiker, die Eisenbahner, die Jugend und so weiter und so weiter. Die haben also verschiedene Fachtreffen, die dann parallel zum Teil stattfinden. Und es werden sich auch die Landesverbände, wir haben ja 16 deutsche Esperanto-Landesverbände aller Bundesländer, die werden sich auch treffen und ein Freund aus Mecklenburg-Vorpommern wird diese Fachtagung nebenbei leiten. Wir sind da also sehr gut organisiert.
Ja, gibt es wirklich für jedes Land einen Landesverband?
Es gibt, jedes Land hat einen Landesverband. Ja, auch Saarland, und die haben also Probleme noch mit Frankreich, nicht? Die haben noch alte Beziehungen mit Frankreich. Das ist auch richtig so. Ja, sie waren ja mal französisch besetzt. Frankreich hat das dann zurückgegeben, Mitte der 50er Jahre, haben wir alle schon vergessen.
Warum nicht?
Und na, selbstverständlich, Geschichte ist Geschichte. Und wenn man mal zu Frankreich gehört hat, dann ist das nun mal so. Da darf man nicht so penibel sein. Ja, wir werden natürlich auch Exkursionen machen in die Umgebung. Es gibt ja da ein deutsches Esperanto-Zentrum in Herzberg im Harz, das ist ja in der Nähe. Und es wird die Stadtbesichtigung sein. Braunschweig ist ja Heinrich der Löwe, der sich mit Barbarossa eine Wolle gekriegt hat vor 1000 Jahren. Und das werden wir da besichtigen und würdigen. Und es wird ein Konzert stattfinden, es werden ökumenische Gottesdienste stattfinden, ein Hauptgottesdienst und verschiedene kleinere Gottesdienste. Es wird eine Esperanto-Bibliothek da sein, die Bücher verkauft, verschiedene. Es gibt ja verschiedene Bücherdienste, 3 Stück wird es diesmal geben. Und übrigens sind über 200 Anmeldungen, das ist für Esperanto sehr viel. Wir können nicht so sagen, also Jugendtreffen 1,3 Millionen in Köln und so weiter. Esperanto-Freunde backen ganz, ganz, ganz kleine Brötchen und da sind 200 Teilnehmer aus 20 Ländern doch schon eine Menge. Ja, Und übrigens, das Konzert wird unter anderem bestritten durch eine Gruppe aus Litauen. Und die werden uns da also dann den schönen Teil der Esperanto, des Esperanto-Treffens beibringen. Ja, Werner, das ist also dann der Teil Deutscher Esperanto-Bund, 100 Jahre. Und ich denke, du hast etwas über einen wichtigen Esperanto-Freund aus Sachsen, aus Dresden. Und da gibt es in unserer, wir haben ja eine Verbandszeitschrift, die darüber berichtet hat. Und ich denke, die Hörerinnen und Hörer würden sich dafür interessieren, was du zu sagen hast.
Diesen Artikel von Ulrich Linz habe ich in unserer Verbandszeitung gefunden. Und ich möchte gerne mal darüber berichten. In dem Zusammenhang, du hattest ja erwähnt, seit 1906 Deutscher Esperanto-Bund. Und hier geht es um Heinrich Arnold, der 1906 zu Esperanto gefunden hat. Dieser Heinrich Arnold hatte also im Jahr 1906 angefangen zu lernen, also in dem Jahr, in dem Gründungsjahr des Deutschen Esperanto-Bundes, und seine Lehrerin, das ist für uns auch sehr interessant, war nämlich Marie Hankel, die Esperanto-Dichterin. Marie Hankel deshalb für uns interessant, weil im Jahr 1905 Marie Hankel in Schwerin begonnen hat, sozusagen fast als erste, Esperanto zu lernen und dort eine kleine Gruppe um sich zu scharen. Sie musste aber aus familiären Gründen nach Dresden zu ihrer Tochter umziehen und hat dort eine sehr, sehr aktive Arbeit eingeleitet ab 1906, die sie eigentlich für die Esperanto-Freunde in der damaligen Zeit weltbekannt gemacht hat, weil sie auch einen Preis bekommen hat für ein eigenes Esperanto-Gedicht bei einem Weltkongress in Spanien. Das war eine sehr gute Sache für das Esperanto. Also, Heinrich Arnold hat bei Marie Hankel gelernt und erfolgte damit dem Rat, der ihm von Bertha von Suttner gegeben wurde, einer Vorkämpferin der modernen Friedensbewegung. Bald konnte er, Heinrich Arnold, auch seinen Vater dafür begeistern. Sein Vater Georg Arnold war nämlich Mitinhaber der größten Privatbank in Sachsen, Gebrüder Arnold. Er und sein Bruder Max waren für die damalige Zeit überaus fortschrittliche Unternehmer. Schon 1901, lange vor Bismarck und anderen reichsangestellten Versicherungen, schufen sie für ihre Angestellten einen Pensionsverein, also eine fortschrittliche Familie. Die Eltern Arnold hatten ihren Kindern ein hohes Arbeitsethos und einen entsprechenden Wertekanon vermittelt, zu dem insbesondere Fleiß, Selbstständigkeit, Sparsamkeit und Aufrichtigkeit gehörten. Ich möchte mir wünschen, dass das heute in allen Elternhäusern und Schulen so wäre.
Ja, das wäre schön.
Diese Erziehung.
Aber das ist ja in der jetzigen Gesellschaft abhanden gekommen.
Ja, ist ein bisschen, ja. Also, die Arnolds waren eigentlich fleißig, strebsam, fortschrittlich, und sie waren in erster Linie Deutsche und Sachsen und Humanisten und Friedensfreunde und danach erst Juden und alles andere. Im Jahr 1907 nahmen Georg und Heinrich Arnold, also Vater und Sohn, am 16. Weltfriedenskongress in München teil, und dort erreichten sie, dass drei Resolutionen zugunsten des Esperanto verabschiedet wurden. Pazifismus und Esperanto, von Bertha von Suttner als Geschwisterkinder bezeichnet, unterstrichen den Fortschrittsoptimismus der Arnolds, die, so Simone Lessig schreibt, ein Beispiel dafür sind, dass sich jüdisches Mäzenatentum nicht nur aus religiösen Wurzeln und dem Wunsch, antisemitische Vorurteile zu entkräften, speiste, sondern dass es primär als Ausdruck einer hohen, im hohen Maß internationalisierten Bürgerlichkeit zu verstehen war. Ich habe hier mal zitiert, wörtlich aus unserer Zeitung. Die damalige Zeit oder für sein Leben war ein großer Höhepunkt, dass der 23-jährige Heinrich Arnold einer der vier Hauptorganisatoren des vierten internationalen Esperanto-Kongresses in Dresden war im Jahr 1908. Marie Hankel war übrigens dort auch beteiligt. Auch war Heinrich Arnold daran beteiligt, dass Goethes Iphigenie in Esperanto zu diesem Weltkongress in Dresden in der großen Oper mit aufgeführt wurde. Von 1911 bis 14 war Heinrich Arnold dann erster Vorsitzender des Sächsischen Esperanto-Bundes. Er wurde auch Schatzmeister des Vereins und die Ämter versah er mit dem ihm eigenen Pflichtbewusstsein, sicher auch im Gedanken daran, dass er, wie er 1914 schrieb, dem Esperanto unendlichen geistlichen Gewinn verdankte. Für viele Unternehmen wirkte er als Berater und er war auch Ehrensenator der Technischen Hochschule in Dresden damals. Aber das ging vielleicht mit seiner Esperanto-Tätigkeit einige Jahre, gut sogar Jahrzehnte, bis, das hatten wir schon in einer anderen Sendung herausgehoben, 1933 ein vollständiger und sehr tiefgreifender Umbruch erfolgte. Eigentlich hatten in den ersten Monaten und im ersten Jahr die Arnolds gedacht, die Judenfeindschaft, Feindlichkeit des Nationalsozialismus ist eine vorübergehende Sache, aber sie hatten sich grundsätzlich getäuscht. Wir wissen ja, dass der Nationalsozialismus und besonders der damalige Reichskanzler Adolf Hitler es fertiggebracht hatte, für sich Notstandsgesetze und wie hieß das noch?
Das andere
Ermächtigungsgesetz. Ermächtigungsgesetz. Freie Bahn hatte, eigentlich politisch zu machen, was er wollte in Deutschland. Und er hat mit diesen beiden Instrumenten seine politischen Gegner mundtot gemacht, sie eingesperrt oder sogar vernichtet. Das ist uns bekannt. Aber auch die jüdische Familie Arnold, obwohl sie zu der Elite gehörte, sah sich durch die Angriffe der Nazis in ihrer Integrität in der privaten und auch in der als Bankier zutiefst verletzt. Die sich verschärfende Situation führte in den zwei Jahren dazu, dass Heinrich Arnold drei Schlaganfälle erlitt und am letzten Schlaganfall dann starb. Und damals war die Geschichte für die Familie Arnold als Bankinhaber und für Heinrich Arnold als Esperanto-Freund und seine große Unterstützung für die Esperanto-Bewegung dann zu Ende. Das war mal etwas aus unserer Zeitschrift und ich glaube, ich habe zu diesem Thema hier inzwischen genug gesprochen.
Ja, und ich würde vorschlagen, dass die Regie ein bisschen Musik auflegt.
Ja, nehmen wir mal den nächsten Titel, Kissumin. Also,
küsse mich.
Küsse mich. Wir wollen mal jetzt zum Endspurt ansetzen und du hast noch zwei kurze Sachen, ja?
Ja, zwei Themenkomplexe. Der eine ist, den werden wir sehr kurz bringen, es gibt einen Artikel unter der Überschrift Ist Esperanto am Ende in unserer Verbandszeitschrift und da wird also Folgendes ausgeführt, man bringt immer Esperanto in Berührung mit Englisch als jetzige Lingua Franca, also als Weltsprache. Und sagt also, Esperanto hat doch nun verloren und so weiter und so weiter. Übrigens wird Deutschland als englischsprachiges Land international gehandelt. Und die Deutschen präsentieren sich auch im Ausland so, wenn wir mal von ganz weit her Leute bekommen, die sagen, ja, ihr seid doch eigentlich englischsprachig, wieso redet ihr noch Deutsch? Aber das am Rande. Nun wird gefragt, Esperanto, ist das nun erledigt? Denn China, Afrika, alles spricht Englisch, Indien sowieso. Und erstmal muss man dazu sagen, wir fühlten und wir fühlen uns nicht als Konkurrenz zu den mächtigen Sprachen, die sich jeweils als Weltsprache ausgegeben haben, derzeit also das Englische. Das ist so, ein Fakt. Und die Esperanto-Bewegung mit einer Handvoll Leuten, die ist gar nicht in der Lage, nicht immer gedanklich, sich dort zu messen. Und trotzdem sagen wir, wir sind da und wir haben unsere Argumente. Wir wollen übrigens nicht Weltsprache sein, sondern wir wollen, Esperanto ist internationale Sprache. Das bedeutet, international unter Esperanto sollen die Nationalsprachen und die anderen kleinen Sprachen alle noch erhalten bleiben. Die sogenannten Weltsprachen wollen die anderen Kulturen verdrängen. Sie wollen sie auslöschen, so wie das Englisch, das er in Deutschland recht erfolgreich schon gemacht hat. Und nun ist die Frage, die hier gestellt wird, hat Esperanto überhaupt noch eine Chance und eine Zukunft? Und die Pessimisten sagen, in den nächsten 100 Jahren wird Esperanto aussterben, weil es fehlen euch einfach die Leute. Das stimmt, wir haben natürlich eine Stagnation hier in Mitteleuropa, weltweit nicht. Da wird Esperanto sehr gut angenommen und entwickelt sich weiter. Aber in Europa ist eine Stagnation. Das bedeutet, es werden genauso viel gewonnen, wie es weggehen vom Esperanto. Das ist eigentlich auch noch negativ zu sehen, aber ist zumindest nicht progressiv. Und natürlich fehlen uns diese alten, begeisterten Schichten, die meistens aus den sogenannten kleinen Leutenbereichen kommen. Die fehlen uns, die Esperanto wirklich annehmen als ihr eigenes. Und wenn wir nur 35 Jahre jetzt in Neubrandenburg zurückdenken, wir haben etwa 600 Personen gehabt, die sich in den letzten 35 Jahren mit Esperanto sehr intensiv beschäftigt haben, Kurse besucht haben, Fernkurse oder direkte Kurse, und sich auch teilweise aktiv an unserem Leben beteiligt haben, die sich dann aber aus verschiedensten Gründen zurückgezogen oder verzogen sind. Wir haben ja schon erzählt, manche sind in Tahiti und in Frankreich und in Schottland und so weiter. Und wir sind aber der Meinung, Esperanto hat nicht nur in Neubrandenburg eine Zukunft, sondern auch in der ganzen Welt, weil wir derzeit eine ganz bestimmte Nische ausfüllen mit unserer Idee, mit unserer Sprache, indem wir sagen, sprachliche, kulturelle Gleichberechtigung, die mit einer Nationalsprache nicht gegeben ist. Denn auch Englisch ist eine Nationalsprache. Und jetzt müssen wir, um in Neubrandenburg wieder zu sein, muss der Vorstand überlegen, was ist eigentlich passiert mit diesen 600 Menschen, die mal richtig mit Büchern und so weiter Esperanto gelernt haben. Wo ist diese, und wenn nur 10%, dann müssen ja 60 noch sein, theoretisch, wo sind die geblieben? Und wir würden gerne mit denen ins Gespräch kommen. Wir wollen sie nicht, das können wir nicht und wollen nicht, sie mit aller Gewalt an uns ziehen. Jeder muss sich da selbst entscheiden. Aber es gibt mitunter doch noch Leute, die uns jetzt hören und die das mal erfahren. Meldet euch doch mal. Warum seid ihr nicht aktiv in unserem Verein? Wir haben nebenbei gesagt, nur einen symbolischen Jahresbeitrag von 3 Euro und der ist auch noch freiwillig, der zu zahlen ist oder auch nicht. Wir haben nur sehr wenig Jugendliche. Wo sind die Jugendlichen? Es gibt sie. Wir erfahren das über Internets, dass da Jugendliche aus Neubrandenburg und Umgebung sind, die sich mit Esperanto sehr intensiv beschäftigen. Aber sie stoßen nicht zu uns. Und wenn wir die gesamte 120-jährige Geschichte des Esperantos betrachten, dann werden wir sehen, dass Esperanto, solange es existiert, nur oft Feindschaften ausgesetzt ist, und zwar inszenierte Feindschaften, die in der Regel von den Großmächten richtig organisiert werden, durch Verleumdung, durch, wenn wir die Nazi- und die Stalinzeiten uns ansehen, durch Gesetze und durch massiven physischen Druck, denn viele sind ja umgekommen vom Esperanto, oder heute gibt es dann eben diese Abfälligkeiten, die man hier und da mal fallen lässt, die von großen Politikern auch gemacht werden, die wieder besseren Wissens sagen, Esperanto hat keine Grammatik und keine Bücher und man kann es außerdem nicht sprechen. Das wird also heute, 2006, noch von verantwortlichen Leuten gesagt, obwohl sie wissen, dass das nicht so ist. Also wir haben da eine Menge Probleme. Wir sind natürlich nicht, wir unterliegen nicht dem Verfolgungswahn, aber wir müssen andererseits sagen, jawohl, Es gibt durchaus Gegner vom Esperanto und nicht jeder, der von uns Kenntnis hat, ist auch gleich begeistert. In jedem Fall dürfen wir nicht die Leute von oben immer die Schuld geben, sondern wir an der Basis müssen entscheiden, was wir wollen, und das machen wir auch. Ja, das muss am Rande, hat Esperanto eine Zukunft, na selbstverständlich, denn Esperanto hat sich durchgesetzt, ist eine selbstständige Bewegung geworden, unabhängig von irgendwelchen politischen und nationalen Gremien, sondern eine internationale, ein Volk von einigen Millionen, die sehr genau wissen, was sie wollen. Und jeder, der heute noch Esperanto lernt, wird merken, dass er sich so weit in der Welt damit bewegen kann, dass ihm also alles erfüllt wird, was er an Wünschen hat. Außer man kann heute nicht mit Esperanto Geld verdienen unbedingt. Es gibt nur wenige professionell tätige Esperanto-Freunde. Aber ich kann Freundschaften und Freunde pflegen mit dieser Sprache, und zwar weltweit in jeglicher Form, aber dazu mal später. So, das ist das Thema. Und wie viel Zeit haben wir noch?
Ja, ich hatte vor ein paar Minuten fälschlicherweise schon zum Endspurt aufgerufen und habe mich dabei eben um 10 Minuten verguckt.
Ah, das ist ja schön.
Wir hätten jetzt eigentlich zu Ende sein müssen, dachte ich, dabei sind wir erst bei 50 Minuten. Wir haben immerhin noch 10 Minuten Sendezeit. Und daher kann ich noch aus unserer Fachzeitschrift noch drei kurze Informationen hier loswerden, und dann können wir noch in der Zwischenmusik die nächsten beiden, die letzten beiden Themen machen. In unserer Fachzeitschrift ist mal kurz aufgeführt, was international so passiert. So waren zum Beispiel bekannt Ende Januar dieses Jahres, dass in 24 Ländern 69 Kurse laufen, und zwar offiziell organisierte Kurse an Universitäten und Hochschulinstituten. 69 Kurse in 24 Ländern. Den übrigen Text, das ist hier zu viel. Außerdem sind im vergangenen Jahr 159 Bücher erschienen in Esperanto, und zwar nur die dem Autor, hier dem Redakteur bekannten. Und das ist schon eine ganz schöne Reihe. Und nochmal ein Vergleich zwischen großen und kleinen Ländern. Man hat das festgestellt, dass zum Beispiel die Schweiz als relativ kleines Land pro Kopf der Bevölkerung die meisten Aktivitäten hat, gemessen in Esperanto-Seiten pro 1 Million Einwohner. Da kommt nämlich die Schweiz auf 734 pro Kopf. Pro 1 Million. 7 Millionen und 734 Esperanto-Seiten auf 1 Million. In Litauen sieht es ähnlich aus. In Polen, in Litauen sind es noch über 500, in Polen sind es noch über 150, in Tschechien über 100, in Niederlanden über 100. Dann steht nachher Deutschland. Wir sind natürlich nicht alle Länder aufgeführt, sondern nur 10. Deutschland an vorletzter Stelle mit 15 und die USA mit 5 Seiten bei 300 Millionen. Ist aber, diese Aufstellung macht doch sehr deutlich, dass die kleinen Länder in Europa sehr, sehr aktiv sind und darum bemüht sind, sich international darzustellen und auch dazu Esperanto nutzen. Das waren meine Informationen aus unserer Fachzeitschrift, und wir können mal eine kurze Musik machen, ja?
Ja.
Und jetzt ist mal dran, Jambalaya, das brauche ich nicht übersetzen, lässt sich auch nicht übersetzen.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto. Bernhard, wir haben noch einen Punkt, das ist der Esperanto-Weltbund. Und wir wissen, im nächsten Monat beginnt in Florenz in Italien der 91. Esperanto-Weltkongress. Florenz ist ja eine Stadt der Kultur, und der Titel dieses Kongresses. Jeder Kongress hat ja so einen Haupttitel, einen Einstiegstitel. Und da heißt Italien, Geschichte immer ansehenswert. Jetzt mal sind es vom Esperanto ins Deutsche übersetzt. Und ich will nicht nur sagen, ein Esperanto-Weltkongress ist immer ein Festival der Esperanto-Kultur. Da geht es um viele, viele Themen, hunderte verschiedene Veranstaltungen. Und da kommt ja die Welt zusammen, eine Widerspiegelung des Esperantos in der Welt. Aber eine interessante Sache, die ich hervorheben möchte, ist ein strategisches Forum, und zwar die wissenschaftliche Arbeit per Esperanto. Und es gibt verschiedene Wissenschaftsorganisationen im Esperanto und die laden zu einem Forum der wissenschaftlichen Strategie. Und sie haben also folgende Klammerthemen dort vorgeschlagen: die Zusammenarbeit des Esperanto mit der UNESCO und mit den nicht staatlichen Organisationen, dann die Bildung an Universitäten und Hochschulen, dafür ist auch wieder ein Esperanto-Institut zuständig weltweit, dann die internationale Kongressuniversität. Es findet also zu jedem Weltkongress auch eine Esperanto-Universität statt mit Universitätsprofessoren, die Vorträge halten, die auch Prüfungen abnehmen. Es gibt nebenbei gesagt auch eine konstante Esperanto-Universität, die in verschiedenen Ländern ansässig ist, hauptsächlich in San Marino. Und die werden weiterhin sprechen über die Herausgabe von wissenschaftlichen Büchern zum Esperanto. Und auch die Esperanto-Wissenschaftszeitschrift Scienza Revue. Dann wie man im Weltnetz Esperanto und Wissenschaft verbreitet. Und da gibt es ganz berühmt ist die Wikipedia, die wir ja auch erwähnt haben schon einige Male, die in Esperanto ist. Esperanto gehört zu den 20 wichtigen Sprachen im Lexikon der Welt. Und das ist auch recht beachtlich, denn wir sagten ja schon, dass wir ja nur eine Handvoll Leute sind in der Welt. Vielleicht sind wir 5 Millionen etwa. Dann wird eine wissenschaftlich-technische Esperanto-Bibliothek vorgestellt oder den aktuellen Stand. Und das wird darüber diskutiert. Und insbesondere ist wichtig, die Terminologie, also die Termini festzulegen, die es in der Wissenschaft gibt, die immer wieder neu sind, die sich erweitern und so weiter. Und im Gegensatz, um mit Deutsch zu vergleichen, ist es im Esperanto verboten, fremde Sprachen ohne Übertragung in das Alphabet und ohne Übertragung in die Sprechweise und in die Grammatik. Also Esperanto-Worte, die dürfen nicht original aus anderen Sprachen genommen werden, sondern sie müssen immer übertragen werden in das Alphabet, in die Aussprache und so weiter. Also Computer wird mit K vorne geschrieben und im Esperanto. So, aber das jetzt auf viel höherem Niveau. Damit beschäftigen Sie sich also. Und es wird natürlich in Italien, wie könnte es anders sein, über sehr viel Kultur gesprochen. Es werden Ausflüge gemacht. Es werden andere Konferenzen durchgeführt, zum Beispiel die Esperantologische Konferenz, die auch alljährlich stattfindet. Und die werden sich dann da also beschäftigen mit den Esperantologischen, also die Wissenschaft über Esperanto. Und dazu wird also eingeladen. Ja, wir haben noch die Zeit nicht so. Es ist ein Forum, also ein Festival der Esperanto-Kultur, Florenz, Ende Juli. Und eigentlich kann man nicht alle dazu einladen, aber die Esperanto-Freunde, die uns hier hören, die sollten sich das überlegen, daran teilzunehmen, auch wenn das sehr viel Valutamittel kostet.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Direktsendung Esperanto-Welle am ersten Donnerstag im Monat ist hiermit zu Ende. Wir verabschieden uns von den Hörern und hoffen, dass Sie unsere nächste Sendung wieder hören. Wir wiederholen diese Sendung nochmal am 6. Juni um 11 Uhr. Und planen unsere nächste Esperanto-Welle am 14.06. um 17 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 01.06.2006 war Werner Levin.
dal mondo, la infanoj laŭ tikanto, novaj arboj.